Liebe Gemeinde, an diesem ersten Sonntag nach dem Weihnachtsfest ist uns dieser Text gegeben aus dem ersten Johannesbrief. Und dort im zweiten Kapitel heißt es von Vers 21 ab: Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Und wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Und wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Amen. Was bleibt, wenn der Christbaum nadelt und die Kerzen heruntergebrannt sind? Was bleibt, wenn der Christstollen aufgezehrt ist und wieder Dreikornbrot serviert wird? Was bleibt denn, wenn das Christkind den lang ersehnten Spielcomputer gebracht und der schon am zweiten Feiertag defekt ist? Was bleibt denn vom Christtag am Werktag? Wir waren in den Bergen, so könnte eine junge Familie erzählen. Zu Weihnachten gehören bei uns Berggipfel und eine hohe Nacht der klaren Sterne. Am heiligen Abend stapften wir noch einmal hinaus und streiften durch die Krüppelfichten. Wenn uns dort der leibhaftige Ruprecht begegnet wäre, dann hätten wir uns gar nicht gewundert, so weihnachtlich verzaubert war diese Welt. Von unten vom Tal läuteten die Glocken und luden zur Christmette ein, Stunden, die man das ganze Jahr nicht vergisst. Was uns von Weihnachten bleibt? Eine schöne Erinnerung. So könnten die einen erzählen. Und die anderen, zu Weihnachten gehören für uns Freunde und Bekannte. Wir waren auf Besuch. Einmal im Jahr, da schaut man nicht auf die Uhr, da wird bei einem edlen Tropfen und herrlichem Gebäck sich unterhalten. Aber diesmal kamen wir sehr schnell auf Politik zu sprechen. Es gibt freundlichere Themen als Landtagswahl und Quellensteuer und Nulllösung und SDI, über denen wir auch hintereinander kamen. Jeder blieb auf seinem Standpunkt, als ob er den Stein des Weißen verschluckt hätte. Frühzeitig, schon um 11 Uhr, lösten wir diesen unweihnachtlichen Debattierclub auf. Was uns von Weihnachten geblieben ist? Eine böse Ernüchterung. So sagen die anderen. Und die Dritten erzählen vielleicht, wir waren daheim. Für uns gehören zu Weihnachten Kinder und Enkelkinder. Seit die Töchter aus dem Haus sind, ist es stille geworden, aber einmal im Jahr, da kreuzen sie auf mit Mann und Maus, mit Hund und Katz. Und wir hatten schon lange den Tisch ausgezogen, das schöne Geschirr hervorgekramt und einen Prachtskerl von Weihnachtsbaum mit vielen Glaskugeln hochgerüstet. Und dann kam das Telefon. Die Kinder seien erkrankt und der Besuch müsse verschoben werden. So saßen wir zwei Alten allein an einem Tisch mit 12 Plätzen. Mutter sehen allein. Was uns von Weihnachten blieb? Eine bittere Enttäuschung. Liebe Freunde, was ist uns von Weihnachten geblieben? Wir könnten sicher diesen Erfahrungen, Enttäuschungen noch eine nette Begegnung oder eine schlimme Erfahrung hinzufügen. Aber lassen wir doch jetzt einmal diesen Johannes berichten, der sich hier in seinem Brief an die Christen in der römischen Provinz Asia wendet. Natürlich hätte er auch Erinnerungen auf Lager, wie sie Weihnachten gefeiert haben und den Christushymnus, den uralten Christushymnus angestimmt hatten. Natürlich sind ihm auch Enttäuschungen widerfahren. Als junge, lebendige Christen, die immer zur Gemeinde kamen, sich plötzlich abwandten und ihnen die kalte Schulter zeigten. Natürlich hatte er auch mit Enttäuschungen, Ernüchterungen zu tun, als geisterfüllte Prediger sich plötzlich als Schwarmgeister und irgendwelche Irrlehrer entpuppten. Aber das war für ihn alles nebensächlich geworden. An das wollte er schon gar nicht mehr denken. Das alles war Vergangenheit. Johannes und seine Freunde hatten eine wundervolle Entdeckung gemacht, die ihnen von Weihnachten geblieben ist und die uns auch bleiben soll. In ihrer dreigliedrigen Aussage ist sie leicht behältlich. Und so sagt er, dieser Johannes in seinem Brief, zum ersten: Gott bleibt. Gott bleibt. Es gibt Besucher, die kurz bleiben. Sie sind immer auf dem Sprung und lassen sich kaum hereinbitten. Am liebsten reden sie zwischen Tür und Angel und geben ihre Päckchen oder Blumen ab. Solche Stippvisiten sind unbefriedigend. Dann gibt es Besucher, die zu lange bleiben. Schon bei ihrer Ankunft lassen viele Koffer Böses ahnen. Nach 3 Tagen ist der Gesprächsstoff und nach 5 Tagen das Nervenkostüm am Ende. Man hält sich an die Regel, die alte Regel aus dem Kloster Allensberg. Ihr sollet gegen jedweden Gastfreundschaft üben. Doch wenn der Gast länger als 3 Tage verweilet, könnet ihr mit der Freundlichkeit langsam nachlassen. Schließlich ist sogar die Geduld weg und man fragt, wann geht denn ihr lieber Zug? Und dann gibt es Besucher, die man am liebsten überhaupt nicht mehr gehen lässt. Sie füllen das Haus mit Freude und machen jeden Tag zu einem Fest. Ihre Anwesenheit vertreibt die Einsamkeit und in ihrer Gegenwart ist einem wohl. Solche Besucher sollten zu Bewohner werden, die immer bleiben. Liebe Freunde, genau dazu gehört der lebendige Gott. Der alte Zacharias hat an Weihnachten gesungen: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat uns besucht. Denn er hat besucht sein Volk. Das ist doch keine Stippvisite, die sich zwischen Tür und Angel abspielt. Das ist doch kein Überfall, mit dem wir unsere Schwierigkeiten haben. Das ist doch keine Hausbesetzung, die wir nicht beenden können. Dieser Gottesbesuch erfüllt das Haus mit Freude und macht jeden Augenblick zu einem Fest. Und das alles ist eben am 27. Dezember nicht beendet. Hier werden keine Koffer gepackt, Adieu gesagt und ein gutes neues Jahr gewünscht. Dieser Hausbesucher will zum Hausbewohner werden, auch dann, wenn der ganze weihnachtliche Firlefanz schon wieder eingepackt ist. Gott bleibt in Jesus und deshalb bleibt er in Hörweite. Seine Tröstungen und Mahnungen sind unüberhörbar. Ohne dieses fürchte dich nicht, das in immer neuen Wiederholungen und Variationen auf uns zukommt, müssen wir überhaupt nicht mehr leben. Gott bleibt in Jesus, deshalb bleibt er in Hörweite und Rufweite. Unser Schreien und Rufen ist ihm nicht verborgen. Das, was uns bedrückt und belastet, für das hat er immer ein offenes Ohr. Gott bleibt in Jesus und deshalb bleibt er in Sichtweite. Durch seine Gegenwart haben wir einen Blick bis hinein in die Ewigkeit, denn er hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Es gibt keinen Raum mehr, in dem wir mit uns allein sein müssten. Überall hat er sein Quartier bezogen, im Wohnzimmer, wo wir oft miteinander übers Kreuz kommen, im Arbeitszimmer, wo sich die Aufgaben stapeln und wir einfach nicht mehr durchsehen, im Krankenzimmer, wo wir Schmerzen und Leiden zu tragen haben, und im Sterbezimmer, wo die Schatten immer länger werden, überall an der Vorderfront und Hinterfront, an der Sonnenseite und Schattenseite unseres Lebens, überall soll es aufklingen, Freude, Freude über Freude. Christus wehret allem Leide, Wonne, Wonne über Wonne, Christus ist die Gnadensonne. Freunde, Gott bleibt in Jesus. Das ist eine dieser johannäischen Entdeckungen. Und das zweite, und so stellt er es in seiner kreisenden Gedankenführung dar, Jesus bleibt. Gewiss eine theologische Richtigkeit, aber was heißt das konkret? Bleibt er so wie eine Krippenfigur, die ihren wohlverpackten Platz hat und einmal im Jahr zu Ehren kommt? Oder bleibt er so wie ein Kruzifixus, das in der Zimmerecke hängt und sie zum Herrgottswinkel macht und zuweilen Ehrfurcht auslöst? Oder bleibt er so wie ein Heiligenbild, das der Großvater gekauft und das der Sohn in die Kammer gehängt hat? Manche meinen, Jesus bleibe so wie ein guter Gedanke im Kopf. Man müsse nur daran denken und dann habe man schon die richtigen geistlichen Gedanken. Und manche meinen, Jesus bleibe so als innere Stimme im Gewissen. Man müsse nur darauf hören und dann sei man sich des rechten Weges immer bewusst. Und manche meinen, Jesus bleibe als heller Funke in unserer Seele. Man müsse nur recht hineinblasen, dann habe man immer Helligkeit in der Dunkelheit gerade genug. Jesus überall. Die ganze Welt, das ganze Leben, geschwängert, gefüllt von seiner Gegenwart. Liebe Freunde, das ist die Lüge, die nicht aus der Wahrheit kommt. Das ist die Lüge aller Lügen, die die Gemeinde in ihrem Kern zerstört. Das ist die Meisterlüge schlechthin, die garantiert tödlich wirkt. So wie sich Jesus Christus an Weihnachten in das Kripplein einer elenden Karawanserei hineinlegen ließ. So wie sich Jesus Christus am Palmsonntag auf den Rücken eines elenden Esels hinaufsetzen ließ. So wie sich Jesus Christus am Karfreitag an den Querbalken eines elenden Kreuzes hinagen ließ, so ließ er sich an Pfingsten in das Wort hineinbinden. Dieses Hineingehen in menschliches Wort, dieses Hineinschlüpfen in fehlerhafte menschliche Sprache, diese Entäußerung zweiten Grades, wie sie einer nannte, die hat er im Gehorsam gegenüber seinem Vater auf sich genommen. Der Geist hat sich ans Wort gebunden. So hat Luther gelehrt. Der Geist hat sich ans Wort gebunden. Deshalb hat keiner von uns extra Worte vom Himmel. Keiner hört Sondermeldungen von der Ewigkeit. Wir alle sind an dieses Wort gewiesen, das uns vollständig und genügend den Weg zur Seligkeit weist. Jesus bleibt im Wort. Wenn wir deshalb wissen wollen, was denn jetzt im neuen Jahr noch alles auf uns zukomme und wer von uns hat hier einfach nicht panische Angst. Wenn wir das wissen wollen, dann müssen wir das Matthäusevangelium aufschlagen, in dem steht, sorget nicht für den anderen Morgen. Sorget nicht. Und wenn wir uns Fragen stellen, wie denn das sei mit unseren Aufgaben, die wir kaum mehr bewältigen können, dann müssen wir den Korintherbrief aufschlagen, in dem steht, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und wenn uns Schuld anhängt, die gerade in den letzten stillen Tagen wieder so hoch kam, dann müssen wir eben diesen Brief aufschlagen, in dem steht, dieser Herr ist treu und gerecht, der euch all eure Schuld vergibt. Und wenn wir wissen wollen, wo es denn mit dieser Welt noch hingeht, mit ihrem finsteren Himmel und ihrer blutigen Erde, dann müssen wir die Offenbarung aufschlagen, in der steht, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das Lagerbuch der Gemeinde Gottes vom Anfang bis zum Ende der Welt. So hat es doch Johann Albrecht Bengel bezeichnet, diese Bibel. Bengel, an den wir in diesem Jahr besonders gedacht haben. Und Martin Luther unterstrich, wenn wir glauben könnten, dass der Herr selbst mit uns darin spricht, dann würden wir eifriger darin lesen. Wir wären sicher, dass hier unser Lebensglück geschmiedet wird. Doch Jesus bleibt im Wort. Und das dritte und letzte dieser johannäischen Entdeckung, die lautet, das Wort bleibt. Das Wort bleibt ganz im Gegensatz zu unseren Worten. Vielleicht haben wir uns eine Postkarte aufbewahrt, die uns ins Haus flatterte und uns auch sehr gefreut hat. Vielleicht haben wir uns eine Weihnachtsgeschichte ausgeschnitten, die so richtig unsere Stimmungslage wiedergab. Vielleicht sind uns sogar ein paar Sätzlein geblieben, die uns ein Freund am Telefon sagen konnte. Aber alle Wünsche und Grüße und Briefe sind doch Worte, die in den Sand geschrieben sind. Der Zeit, der Geschichte geht darüber und verweht alles. Alle Worte sind Worte auf Zeit. Nur Gottes Wort ist in Ewigkeit. Es bleibt im Dunkel des Zweifels, wenn alle Wahrheit angefochten wird. Es bleibt im Dunkel des Schmerzes, wenn man keinen richtigen Gedanken mehr fassen kann. Es bleibt im Dunkel des Abschieds, wenn alle gehen müssen. Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Durch dieses Wort sind wir der Spirale von Geburt und Tod entnommen. In diesem Wort haben wir die Gewissheit des ewigen Lebens. In diesem Wort wächst das Verlangen nach dem schönen Paradies, von dem Nikolaus Hermann in unserem Gesangbuch gedichtet hat. Er war ja Lehrer und Kantor in dem Bergstädtchen Joachimsthal in der späten Reformationszeit. Aber er tat seinen Dienst nur mit großen Schmerzen, weil sein geliebter Sohn zu Hause weggelaufen war und sich irgendwo in der Fremde herumtrieb. Er hörte nichts und wusste, dass es sicher nicht gut stehe. Und so ist damals Weihnachten geworden. Und da klopften plötzlich Nachbarn an das Tor und sagten, Nikolaus, dein Sohn ist im Ort gesehen worden. Sofort stürzte er hinaus und suchte stundenlang den Ort ab. Aber vergebens. Schließlich stieg er mit einem alten Bergwerksarbeiter hinunter in den verlassenen Stollen. Und als die Tür aufgemacht wurde, da sah er im Schein der Grubenlampe seinen schlafenden Sohn. Wegen der Kälte war er dort hinuntergegangen und die Tür, die innen keinen Griff hatte, war ins Schloss gefallen. Er nahm diesen verlorenen Sohn nach Hause. Und dann setzte er sich in dieser Nacht an seinen Tisch und schrieb sein schönstes Lied, nämlich Lob Gott, ihr Christen alle gleich. In seinem höchsten Thron, der heut schleust auf sein Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn. Eine Tür ist aufgegangen. Ein neues Leben ist geschenkt. Morgenglanz der Ewigkeit vertreibt alle Dunkelheit. Heut schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehre und Preis. Dieses Wort einer grandiosen Hoffnung hat Ewigkeitswert. Liebe Freunde, was bleibt vom Christtag am Werktag? Es ist nicht wahr, dass nichts bleibt.
Gott bleibt in Jesus. Jesus bleibt im Wort. Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Amen.